Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts CTO Need to Know. Mein Name ist Jill Breeth und wir werden uns heute mit dem EU Data Act befassen. Ich freue mich ganz besonders über unseren Gast, den ich für das Thema eingeladen habe, denn ich habe ihn dieses Jahr auf dem TechWriters Festival in Köln-Hürth erleben dürfen, wie er den AI Act, sehr praxisorientiert, sehr unterhaltsam, sehr spannend eingeordnet hat. Und für mich war klar, als wir uns entschieden haben, dass der EU Data Act unser nächstes Thema beim Podcast hier sein wird, dass ich ihn als unseren Gast einladen möchte. Und Jens, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellen würdest für unsere Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Ja, zunächst herzlichen Dank, dass ich zum Gespräch eingeladen bin. Ich freue mich, das Thema ein bisschen aufbereiten zu dürfen. Ja, zu mir ein paar wenige Worte. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Datenschutzauditor, IT-Compliance-Manager, Compliance-Officer. Das sind die Titel, die man so halb auf der Brust tragen darf. Bin im ganzen Geschäft jetzt seit 25 Jahren tätig, habe die Cloud-Entwicklung mitgenommen, ursprünglich mal Internet überhaupt, dass es funktioniert, das World Wide Web mit allen seinen lustigen Dingen und auch jetzt ist die dritte Welle, wo die EU mal so das Füllhorn der Regelungen aufmacht und über uns auskippt. Insofern begegne ich der Situation auch mit einer gewissen Gelassenheit. Aber du hast schon recht, der EU Data Act ist komplexer, als man denkt. Denn entweder man hat zunächst das Gefühl, da steckt so viel drin und ist überrascht, wie wenig, oder vice versa. Aber deswegen ist es schön, dass wir drüber quatschen können.
Ja, super. Ja, komplex, das ist richtig. Er ist ja noch gar nicht so lange in Kraft getreten. Das war im September diesen Jahres. Angekündigt wurde er schon, ich glaube, Ende 23. Da war das schon absehbar. Und ich habe im Vorfeld mal Kolleginnen, Kollegen, Partner, Freunde, auch die Familie mal gefragt, was sind denn so die Fragen, die euch umtreiben um den Data Act? Die habe ich heute mal mitgebracht und es sind auch nicht wenige. Ich bin gespannt. Wir werden schauen, ob wir sie alle durchgehen werden. Aber ich fand sie alle spannend und man sieht auch bei der Spannbreite der Fragen, das ist schon ein, wie du schon eben so schön gesagt hast, komplexes Thema. Bevor wir aber mit den Fragen einsteigen, möchte ich mal mit einer Zahl beginnen. Und zwar bei der Recherche zum Act findet man recht schnell auf der Webseite der EU zu dem Act die Aussage, dass man sich von der Umsetzung bis 2028, und das ist ja schon in 3 Jahren, bis zu 270 Milliarden Euro erhofft, die man dadurch durch diesen Act innerhalb der EU generieren kann. Das ist mal eine große Zahl. Ich bin selber auch ein bisschen überrascht, wie man mit einer Regulierung hier auch zu einem wirtschaftlichen Wachstum kommen möchte. Ganz ehrlich, kannst du das mal für mich einordnen? Also woher kommt nicht unbedingt die Zahl, aber was verspricht man sich davon? Wie kann das sein?
Ja, also, was soll ich sagen? Also, die Zahl ist erschreckend groß. Und als Jurist tut man sich ja mit Zahlen immer schwer. Judex und Calculat. Deswegen haben wir ja alle Jura studiert, weil wir nicht rechnen können. Also, Entschuldigung, liebe Kollegen, ich kann das nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Also, mir treibt das ein bisschen Schmunzeln ins Gesicht. Denn, wie du schon sagst, es ist eine Regulierung. Ja, es ist jetzt kein Innovationsförderungsgesetz, sondern wir haben und auch kein Gesetz, das staatliche Investitionen freigibt oder dergleichen, sondern wir haben einen Rechtsakt, der im Kern eigentlich jetzt mal klassisch kartellrechtlich oder das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen flankiert, Überlegungen aufgreift, die wir Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre bei der Deregulierung von regulierten Märkten, Post, Telekommunikation, Eisenbahn hatten. Gut, bei letzterer wissen wir, es hat nicht funktioniert. Im Bereich Telekommunikation hat es ganz gut funktioniert. Und da tue ich mir ein bisschen schwer, Neues zu generieren, weil dadurch müsste ja was Neues entstehen. Aber wenn man sich die Regelungen anschaut, sind die alle darauf gerichtet, dass man weiteren Playern in dem Markt, der reguliert wird, haben wir ja zwei, das Internet of Things einerseits und Kapitel 6, dann das Cloud Switching, also eigentlich schon zwei Dinge mit drin, auf die man gar nicht erst kommt. Beim Cloud Switching kann man es vielleicht am Begriff am ehesten machen. Ja, es soll das Wechseln von einem Dienst zu einem anderen ermöglichen. ermöglichen. Wenn ich als Nachfrager 100.000 Euro ausgebe in Cloud-Services und die dir zahle und jetzt mit dem Cloud-Switching von dir weg kann, um die 100.000 Euro jemand anders zu zahlen, da sehe ich noch nicht so ganz, wie das Meer entsteht. Ja, ja, die Überlegung beim IoT, wir kommen an Daten, die originär derjenige hat, der die digitalen Produkte oder die verbundenen Dienste anbietet hat, und die werden auf Verlangen des Nutzers weiteren zur Verfügung gestellt, die dann auch Geschäftsmodelle anbieten können. Das ist ein Bereich, wo ich sagen kann, da kann ich mir vorstellen, weil auf der Grundlage derselben Daten weitere Geschäftsmodelle angeboten werden können, haben wir hier ein Potenzial für neues Geschäft. Aber anyway, ich muss auch erstmal, ich als derjenige, dessen Daten jetzt andere kriegen, ich muss auch erstmal das Geld haben, um die weiteren Services beauftragen zu können. Also deswegen, netter Ansatz, ich habe es auch recherchiert, ich finde auch keine rechte Begründung, wie es berechnet wurde. Vielleicht ist das Prinzip Hoffnung, wenn man eine groß genug Zahl in den Raum stolpern lässt, dann kommt wenigstens irgendwas bei rüber. Ich bin ketzerisch, seht's mir nach.
Ja, nein, das kann ich gut nachvollziehen. Ich war bei der Zahl auch so überrascht. Ich habe es mal als juristisches Marketing für mich abgespeichert, um das Ganze vielleicht auch spannender oder interessanter zu machen. Genau.
Guter Aspekt, so greife ich die Zahl zukünftig auch auf. Ich erzähle Ihnen nicht mehr trüge über die Anforderungen des Data Acts, sondern ich erzähle Ihnen von dem Pulver, von dem Schöpfers der 270 Milliarden neuem Geschäft. So mache ich das. Eine gute Idee, das nehme ich mit.
Sehr gut. Demgegenüber steht aber eine andere Zahl, die sicherlich jedes Unternehmen für sich einmal selber bewerten muss. Und das wird das Thema sein, wie viel muss ich jetzt investieren, um, sage ich mal, die Data Act Compliance da umzusetzen. So, und da würde mich natürlich mal gerade so aus deiner Praxisbrille interessieren. Sollten Unternehmen jetzt eine, ich sag mal, Standard-Compliance-Plattform wählen oder sollten sie da in eine eigene Entwicklung zwingend investieren? Das ist immer die Frage selber. Also das klassische Build versus Buy-Entscheidung, wenn es um so eine technische Umsetzung geht. Wie siehst du das? Wie ist deine Einordnung da?
Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte, deswegen würde ich die Frage ganz zweiteilig beantworten. Also der erste Punkt ist, Lösung von der Stange passt nur für Unternehmen von der Stange. Ja. Mhm. Deswegen tue ich mir immer so ein bisschen schwer. Wir haben jetzt hier auch nichts, was sozusagen simpel ist bei den Daten, auf die wir zugreifen wollen. Das heißt, wir haben in der Praxis schon recht spezifische Gegebenheiten, die natürlich gewachsen sind über eine Zeit hinweg, an die jetzt vermittelt durch eine rechtliche Lösung angedockt wird. Ja, das heißt, es ist ganz schwer aus meiner Sicht dort wirklich zu sagen, ich habe hier ein Produkt von der Stange. Würde das mit großer Sorgfalt angehen? Ich hätte jetzt bei einer Vorsicht gesagt, das möchte ich nicht sagen, aber mit so großer Sorgfalt angehen und zumindest nicht glauben, dass wenn ich da irgendwas kaufe, habe ich das. Das ist das eine dieser Lösungen von der Stange. Gibt es nur für Unternehmen von der Stange, ist ja so bei mir so ein geflügelter Ersatz, den wir haben, weil wir es aus der Rechtsberatung eben auch so sehen. Das andere ist, wir haben ja auch hier eine ganz andere Rahmenbedingung als vielleicht bei der Datenschutzgrundverordnung oder auch beim AI Act. Ja, bei der Datenschutzgrundverordnung hast du viel Dokumentation zu erbringen, sei es von Verarbeitungstätigkeiten, Hinweise und dergleichen. Beim AI Act auch Konformitätsbescheinigung, Produkthandbuch und so weiter und so fort. Viel Paperwork, würde ich sagen. Ja, aber die Grundüberlegung beim Data Act ist ja, wenn es um das Sharen von Daten geht, im Kapitel 1, das Kapitel 2 ist es dann ja, Data Access by Design. Da geht es um die Ermöglichung eines technischen Zugangs des Nutzers, sodass er die Daten direkt, ich sage jetzt mal, ausgeleitet bekommt. Oder wenn das nicht geht, eine Möglichkeit, dass im Push die Daten vom Verpflichteten in Echtzeit kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden. Da muss ich natürlich Schnittstellen finden, Schnittstellen bauen, die absichern, die drumherum. Und da gibt es sicherlich auf den unterschiedlichen Plattformen, die großen Plattformanbieter bieten ja auch schon Lösungen mit an, dazu gibt es was. Aber wie bei der Datenschutzgrundverordnung, ich lege mir so ein Dokumentationstool zu oder ich lege mir ein Einwilligungsmanagement-Tool zu, das sehe ich da noch nicht, weil die Industrie gewachsen auch zu unterschiedlich ist an dem Punkt. Gleiches beim Cloud-Switching. Ja. Cloud-Switching, ja, Vertragstexte, wir wissen nicht, was wir reinschreiben müssen, aber das Ermöglichen, das technische Ermöglichen des Wechsels, da werden wir Parallelitäten haben, da werden wir Standardisierungen haben, aber aus den Lösungen heraus, aus den Plattformen heraus, die wir nutzen, nicht aber von extern so, ich habe da mal eine Funktionalität und damit könnt ihr. Ja, also das, Ich tue mir da ein bisschen schwer, auch mit der Vorstellung.
Ja, danke für die Einordnung und sag mal, Lösungen von der Stange sind für Unternehmen von der Stange, das muss ich mir merken, das finde ich gut. Du hast aber gerade ein Dilemma angesprochen und das ist auch eine der zentralen Fragen, die glaube ich, gerade insbesondere CTOs umtreibt. Jetzt muss ich Datenzugang für Nutzer gewähren. Steht das nicht irgendwie im Konflikt auch mit der Aufgabe, ich sag mal, Geschäftsgeheimnisse zu schützen? Also wie sollte ich mich da jetzt als Entscheider in verhalten? Also zum einen das Gesetz korrekt umsetzen, aber zum anderen auch natürlich die Interessen meines Unternehmens irgendwie sicherstellen.
Du hast ja Sharing auf kartellrechtlich gegen Vendor-Lock und Innovationsfirmen immer eine tolle Idee. Aber ja, zwei Gegenplayer, ich glaube, zum Datenschutzrecht kommen wir sicher nachher noch, dem ja so ein bisschen entgegensteht, aber der Schutz von Geschäftsgeheimnissen, ja, das muss man ganz klar sagen. Der Data Act will ja nicht die Förderung der Aufgabe von Geschäftsgeheimnissen fördern. Ja, das muss man ganz klar sagen, Geschäftsgeheimnisse sind anerkannt und sollen auch geschützt werden. Deswegen ein bisschen technischer, juristisch-technischer zu werden. Wir haben ja die drei grundlegenden Zugangsregelungen in Artikel 3, in Artikel 4 und Artikel 5. Das sind ja drei Zugangsansprüche und dann kommt nur ganz viel Gedöns, um es abzusichern. Das muss man mal sagen. Deswegen, das Ding ist eigentlich simpel gestrickt. Der Artikel 3 regelt Data Access by Design. Ja, das heißt, der Nutzer soll selbst direkt auf die Daten zugreifen können, die er selbst generiert. Ja, so 1:1. Ja, da habe ich eigentlich schon vom Grundansatz her eigentlich gar keinen Zugang zu Geschäftsgeheimnissen. So ist das Konstrukt gemacht. Anders ist es in den Konstellationen, bei denen ich Artikel 4 Daten an den Nutzer selber ausleiten oder Artikel 5 Daten auf Verlangen des Nutzers an einen Dritten auszuleiten. Ja, ist ja definiert, welche Daten ausgeleitet werden müssen. Und dann steht da eben drin, es müssen sozusagen auch die Metadaten mitgeliefert werden, die es ermöglichen, mit den Daten, die ausgeliefert werden, überhaupt was anzufangen. Und da in den beiden Regelungen, in Artikel 4 und 5 und dann auch in den fortfolgenden Regelungen, sind sehr umfassende Regelungen im Gesetz drin zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. So sind mehrere Absätze, die sich mit der Anerkennung der Geschäftsgeheimnisse beschäftigt, dann mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen und auch Regelungen dazu, wie die Beteiligten miteinander umzugehen haben, wenn sie sich nicht einig sind, ob ein Geheimnis geschützt ist oder nicht. Deswegen, wir haben Schutz da, aber ganz klar, keine klare Definition, was runterfällt. Ja. Und das bedeutet für mich aus der Sicht des Verpflichteten, als der Daten herausgeben muss, dass ich die Datenkategorien, die ich potenziell herausgebe, erstmal für mich selbst cluster. Ja, Daten, die ohnehin frei zugänglich sind, Daten, die nur dadurch entstehen, dass der Nutzer die Maschine, jetzt mal platt gesagt, das Gerät nutzt, Daten, die Rückschlüsse zulassen, also ich cluster die mal, um die Sensitivität, die Schutzbedürftigkeit, nicht datenschutzrechtlich, sondern unternehmensseitig zu definieren und dann gehe ich erstmal eine restriktive Politik an. Ich gehe erstmal davon aus, dass ich dem Kunden das liefere, was er unbedingt braucht. Und dann soll er mir erklären, warum das nicht reicht im Sinne des Gesetzes. Und dann wird man das ausdiskutieren oder ausverhandeln. Ja? Ja. Aber erster Schritt ist, ich muss es identifizieren, ich muss es einordnen, ich muss es bewerten. Und dann gehe ich das eher konservativ an. Und dann guckt man, wie man sich hier aus tariert am Ende des Tages.
Ja, Wir werden da auch später nochmal drauf eingehen, aber da schwingt, glaube ich, auch die Sorge von Unternehmen mit, wenn ich jetzt diese Daten so freigebe, dass nicht vielleicht andere, ich sag mal, in Konkurrenz zu meinem Angebot stehende Angebote, Produkte, Services bauen können. Wir werden da nachher nochmal drauf eingehen. Genau. Das ist aber, glaube ich, eine Frage, die da einfach mitschwingt und lass uns das gleich nochmal ein bisschen beleuchten.
Genau, gerne.
Weil eine Frage, die habe ich mit reingenommen und das ist, glaube ich, sowas, ich würde schon fast sagen, typisch Deutsches, aber ich finde das gut, dass diese Frage gestellt wird. Und zwar im Act gibt es eine spannende Passage zum Thema Vorschriften, die es öffentlichen Stellen auch ermöglichen sollen, für bestimmte Zwecke von öffentlichem Interesse auf Daten des privaten Sektors zugreifen und diese nutzen zu dürfen. Da würde mich jetzt mal aus deiner Sicht eine Einschätzung interessieren, so private Nutzerdaten, weil das ist immer diese Angst, also wie darf jetzt der Staat vielleicht hier auf meine Daten zugreifen oder auf unsere Daten? Wie ordnest du das ein, diese Sorge, die da immer mitschwingt?
Gerade genau, also da muss man ganz klar und fairerweise eben auch sagen, dass bei der Diskussion, und das erlebst du ja auch, und deswegen stellst du ja auch die Frage auch gar nicht vollständig gestellt wird. Das ist im Data Act das Kapitel 5. Und da muss man sich die Kapitelüberschrift kurz vor Augen führen und dann wird das auch nachvollziehbar. A, geht es natürlich auch nur um die Daten, um die es im Data Act geht, also sonst nichts. Mhm. Ja, ist eingeordnet, deswegen der Begriff private Daten ist dann schon immer ein bisschen schwer verdaulich für den Juristen. Aber die Kapitelüberschrift heißt Bereitstellung von Daten für öffentliche Stellen, die Kommission, die Europäische Zentralbank und Einrichtungen der Union wegen außergewöhnlicher Notwendigkeit.
Mhm.
Ja, also das ist dann so eine große Schadenslagensituation. Ja, nochmal so eine Pandemie oder sowas, ja, wo man dann einfach sagt, so, wir haben eine ganz außergewöhnliche Notwendigkeit. Wir kommen an die Daten auch nicht anders ran und dann besteht das. Also es ist nicht vergleichbar, was man dann immer so hat mit gedanklich Vorratsdatenspeicherung, Zugriff auf Bestandsdaten und Verkehrsdaten. Also das geht überhaupt nicht in diesen Sinn, in den Sinn hinein. Und wenn man so anschaut, die außergewöhnliche Notwendigkeit der Nutzung bestimmter Daten im Sinne dieses Kapitels ist zeitlich befristet und im Umfang begrenzt und gilt nur unter einem der folgenden Umstände als gegeben. Ja? Und da haben wir dann einen öffentlichen Notstand beispielsweise, auf den es rumgeht. Wir könnten so eine Situation haben wie Bankenkrise 2009. Ja, das sind so Konstellationen, auf die es am Ende des Tages abzielt. Also das sind nicht die Regelungen, über die man sich in erster Linie beim Data Act Sorgen machen sollte.
Okay. Ich höre zwei Dinge für mich dabei raus. Das eine ist, die Hürde ist schon groß, an diese Daten zu kommen. Aber die Begründung dafür, sage ich mal, da höre ich auch ein bisschen heraus, ist interpretierbar. Aber ich glaube, die Sorge, und das hast du gerade nochmal herausgestellt, die ist, ich will nicht sagen unbegründet, aber es kommt jetzt nicht eine neue Dimension dazu oder eine neue Möglichkeit des Zugangs oder ähnliches.
Genau, deswegen für mich auch der Vergleich eben zur Vorratsdatenspeicherung oder dergleichen, die ja immer wieder da, das ist es nicht, sondern es ist wirklich, wir haben, jetzt überspitzt formuliert, wir haben eine Krisenlage zu deren Bewältigung braucht man einfach diese Informationen und dann darf man das auch. Und ich glaube, dann ist es auch gut so. Und das muss man ja auch sehen, da sind ja noch ein paar Hürden mit drin, sie zeitlich zu befristen. Selbst wenn sie greift, gibt es den Klageweg dagegen. Also wir haben hier eben nicht eine Vorratsdatenspeicherung für bestimmte Daten durch die Hintertür. Also das ist es. Das ist es nicht, was wir bekommen werden.
Ja, ja, danke. Danke nochmal für die Klarstellung. Ja, wer von Daten spricht, muss natürlich auch davon sprechen, wie der Datenaustausch erfolgen kann. Jetzt werden wir ein bisschen so in technische Implementierungen und Standards eintauchen. Keine Sorge, ich werde dich jetzt nicht gleich fragen, ob du ein REST-API empfehlen würdest oder der einfache CSV-Export da genügt, sondern mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Und zwar im ACT wird für APIs, also für diese Schnittstellen, der automatische Zugang und die Übertragung von Daten in Echtzeit gefordert. Da wird sich gerade jedem ITler und jeder ITlerin ein bisschen die Nackenhaare aufstellen, wenn es um das Wort Echtzeit geht. Da gibt es vortrefflich viele Definitionen und Diskussionen zu. Die werden wir nicht aufmachen. Es gibt aber einen Begriff, über den ich gestolpert bin. Und das ist das Thema dieser harmonisierten Standards der EU-Kommission. Und jetzt mache ich es mal ganz konkret. Ja, ich muss diese Regulierung implementieren, ich muss das umsetzen. Welche Mindestanforderungen sind mir da auferlegt? Also wann habe ich es richtig gemacht und wann muss ich nochmal nachbessern? Was muss ich unter harmonisierten Standards da verstehen? Kannst du das mal ein bisschen für mich als Nicht-Jurist klarziehen?
Sagen wir mal so, wir wissen es nicht, um es ganz nüchtern zu sagen. Also der harmonisierte Standard, den würde man dann vielleicht auch eher so beschreiben können, der harmonisierende Standard, also den soll es dann ja erstmal geben. Und wenn es den dann gibt, dann setzen wir den um. Und wir haben die Hoffnung, dass das dann so konkret ist, dass wir wissen, was wir tun sollen. Ja, darauf zielt es dann auch ab. So ein harmonisierter Standard macht natürlich auch nur Sinn, wenn möglichst wenig Interpretationsspielräume denn drin sind, wenn ich einen Standard habe, mit dem ich Interoperabilität schaffen will, der aber dann so viel Spielraum lässt, dass der eine A sagt und der andere B sagt, anstatt dass sie beide A sagen, um eine Schnittstelle tatsächlich hinzubekommen, macht das keinen Sinn. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum der Gesetzgeber das nicht selbst in die Verordnung schon mit reingeschrieben hat. Das ist eine klassische gesetzgeberische Mechanik, zu sagen, wir stecken im Gesetz den Rahmen und schaffen dann im Gesetz die Ermächtigung an eine Instanz, die sich die Zeit nehmen kann, die Kompetenz nehmen kann, um dann etwas konkreter zu regeln. Denn ein Gesetz braucht immer einen gewissen Abstraktionsgrad. Und die werden dann kommen und dann werden wir uns die anschauen und dann schauen wir, was wir mit denen machen können und wie konkret sie sind. Ja, also deswegen, das kann ich dir momentan noch gar nicht beantworten.
Also finde ich auch vollkommen fein an der Stelle. Da muss man jetzt wahrscheinlich einfach mal warten, wie die Dinge sich da entwickeln. Ja, und sich, wie sage ich mal, in der Praxis auch bewähren.
Genau, also wir haben keine Definition für Latenzen. Ja? Also im Zweifelsfall, wenn man sich das auch mit Überlegungen aus dem Cloud-Switching anschaut, es heißt ja dann, also Artikel 5 ist Data, Artikel 3 ist Data Access by Design, da greife ich schnell selbst als Nutzer auf die Schnittstelle zu und bekomme die Daten 1:1. Das kann ja einfach nur ein Display am Gerät auch sein. Da sehe ich die sozusagen live, ja, und bei den ganzen Push oder an Dritter steht ja drin, kontinuierlich in Echtzeit. Und der Vergleichsmaßstab wird dann schon der sein, wie schnell oder wie gleichzeitig der Verpflichtete selbst die Daten nutzen kann. Ja, das ist, muss man ja sehen, das ist eine Regelung, die Wettbewerbsbeschränkungen, Behinderungen entgegenwirken soll. Ja? Wenn der eine sie wirklich mit sofort sieht und derjenige, mit dem es ausgeleitet wird, mit spürbarem Versatz, der es dann unmöglich macht, tatsächlich ein Parallelprodukt anzubieten, ja, dann haben wir keine Echtzeit mehr. Also das wird im Zweifelsfall eine Dimension sein, dass man sich anschaut, wie schnell kann man es selbst nutzen. Jetzt muss man natürlich auch sehen, andere Konfigurationen, Schnittstellen verlangsamen immer Kabellängen, muss man ja auch ehrlich sein, selbst ein langes Kabel führt ja zu einer Verzögerung. Das wird man berücksichtigen müssen, aber vielleicht kann man es dann versuchen, ein bisschen so zu verstehen, abzüglich der Verzögerung, die durch die technische Übertragung entstehen, zeitgleich zu dem, was der Verpflichtete hat. Das wird so ein bisschen die argumentative Richtung sein.
Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, weil das Gesetz ja oder diese Regulierung viele Unternehmen betrifft aus vielen verschiedenen Bereichen und Branchen. Und wie du schon sagst, ne, die Menge an Daten, die zur Verfügung gestellt wird in der Geschwindigkeit oder wie sie auch konsumiert werden, das schwankt ja sehr stark. Ja. Du hast aber gerade Interoperabilität angesprochen und das führt unweigerlich zu einem, ich nenne es mal Elefanten, der da mit im Raum schwingt. Und da geht es um das Thema Cloud-Switching und auch Vendor-Lock-In, weil es ist ja schon so, und das ist schon sehr zeitnah so, ab Januar 2027 sollen ja alle Cloud-Switching-Gebühren verboten werden. Und jetzt kommt eine weitere tolle Begrifflichkeit, wie ich finde, funktionale Äquivalenz muss gewährleistet werden. Also mal ganz ehrlich, was darf ich denn unter funktionaler Äquivalenz hier verstehen? Also auch gerne mal deine ganz persönliche Interpretation, was sich die EU dabei gedacht hat.
Genau. Also man muss vielleicht nur ganz kurz noch einen Schritt noch mal gehen. Uns beiden ist das klar. Ob das den Zuhörern so klar ist, ist vielleicht noch ein anderer Punkt. Wir haben ja im Cloud Act, im Data Act haben wir ja zwei Regelungsstränge. Ja, wir haben uns bisher angeschaut den Zugang zu IoT-Daten, der in Kapiteln 2 bis 5 geregelt ist. Und dann ist im Kapitel 6 nochmal eine Sonderthematik drin, das Cloud-Switching. Ja, ist ein bisschen auch verarbeitet an die Diskussion um Souveränität mit rum, aber da verfolgt der Gesetzgeber einen gedanklichen Ansatz, den man wohl in der Parallele zur Rufnummernportabilität sehen kann, wie wir sie aus dem TK-Bereich kennen. Der TK-Bereich ist liberalisiert worden, als wir plötzlich mit unserer Rufnummer vom Anbieter A zum Anbieter B gehen konnten. Ja, da fiel dieser Login-Effekt weg und plötzlich, der hat das bessere Angebot gehabt, ich habe gewechselt. Und dadurch ist da viel in Bewegung gekommen. Eine ähnliche Überlegung liegt auch bei diesem Cloud-Switching zugrunde. Ja. Ich muss Hindernisse abbauen, die es unmöglich macht und muss unterstützen beim Wechsel. Das ist sozusagen die Grundüberlegung. Die Zielsetzung ist der Abbau dieser Login-Effekte. So, und da kommen jetzt zwei Dinge mit rein, die wir gerade angesprochen haben. Es macht natürlich nur Sinn, wenn ich irgendwo anders hingehe, wenn ich da eine Funktionsäquivalenz habe. Ja? Im Telefoniebereich ist es, wenn ich wechseln will, weil ich da günstiger telefonieren möchte, ist es doof, wenn ich da nur SMS versenden kann. Ja? Ganz rudimentär und wirklich sehr, sehr schemenhaft. Und, das ist die Frage, kann ich es genauso nutzen? Das ist die Funktionsäquivalenz. Und das andere ist im Hintergrund dann noch, was darf es mich kosten? So, und jetzt gucken wir uns die Funktionsäquivalenz an. Die Funktionsäquivalenz ist definiert. Wenn wir Juristen etwas können, also wenn ich als Jurist etwas kenne, bevor sich noch jemand auf den Schlitz getreten fühlt, ist es Definition. Und Data Act definiert Funktionsäquivalenz wie folgt. Die Wiederherstellung auf der Grundlage der exportierbaren Daten und digitalen Vermögenswerten des Kunden eines Mindestmaßes an Funktionalität in der Umgebung eines neuen Datenverarbeitungsdienstes der gleichen Dienstart nach dem Wechsel, wenn der übernehmende Datenverarbeitungsdienst als Reaktion auf dieselbe Eingabe für gemeinsame Funktionen, die dem Kunden im Rahmen des Vertrags bereitgestellt werden, ein materiell vergleichbares Ergebnis bringt. So, wären wir auf einer Bühne, würde ich jetzt das Mikro ausstrecken, halten und einen kleinen Mic-Drop machen und sagen, und jetzt kommt ihr Techniker. Ja? Was macht ihr daraus? Ja, also jetzt, das ist es, was wir haben. Scherz beiseite, wir wissen es nicht ganz genau, was das am Ende des Tages bedeutet. Materiell vergleichbares Ergebnis. Ja, es ist Funktion A bei Anbieter A muss wesentlich dasselbe können wie bei Anbieter B. Ja, einfach ist es Textverarbeitungsprogramm A, Textverarbeitungsprogramm B, DP. Ja, beide können Texte schreiben. Vielleicht nicht so schön formatieren. Ja, dann ist es vergleichbar. Es muss nicht gleich sein. Jetzt muss man nur immer eins überlegen. Es soll das Cloud, im Kunden das Cloud-Switching ermöglicht werden. Das heißt, von einem Anbieter zu einem anderen mit der gleichen Dienstart. Das heißt also, es muss schon eine Vergleichbarkeit da sein. Nur wenn es zu einem anderen Dienst mit vergleichbarer oder mit gleicher Dienstart geht, greifen überhaupt die Pflichten zum Cloud-Switch. Das heißt, wir haben das und dann muss man ihm helfen, dass es dann halt schon so funktioniert. Also man muss ihn, überspitzt formuliert, man muss ihm die Brücke bauen, ja, aber man muss ihm nicht das Haus auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Grundstück eines anderen Vermieters aufbauen, damit er da genauso hübsch auf den Fluss schauen kann wie bei mir. Das muss ich nicht. Ich muss ihm die Brücke bauen, ja, die Brücke zeigen. Ich muss ihm über die Brücke helfen, ihm sagen, wie gefährlich der Weg über die Brücke ist. Und wenn er stolpert, muss ich ihm helfen. Und ich muss ihm auch gegebenenfalls auf halbem Weg wieder mit zurücknehmen. Aber das war's. Das Haus da drüben, das muss ein, im Wesentlichen ein anderer gebaut haben, dass man ihm dann vielleicht noch sagt, eine Treppe wäre im zweiten Stock ganz toll. Also deswegen, wir wissen es nicht ganz genau, aber was ich auch immer höre, nein, Anbieter A, Datenverarbeitungsdienst A, muss nicht seinen eigenen Service beim Datenverarbeitungsdienst B aufbauen, damit der Kunde von A nach B gehen kann. Das ist nicht die Intention des Gesetzes.
Okay.
Das ist, jetzt müssen wir Wechselentgelte noch besprechen, aber du willst erst noch eine Frage stellen, befürchte ich.
Ja, also ich versetze mich gerade mal in die Lage des einen, der gerade den Umzug sicherstellen muss und der andere, der den Einzug sicherstellt. Ich bleibe mal bei deinem Bild des Hauses. Ich mutmaße jetzt einfach mal, weil du hast ja gerade schon gesagt, wir wissen es nicht. Also das heißt für mich ja, wenn ich, eine Äquivalenz anbieten möchte, ich muss jetzt nicht hier die identische Performance garantieren oder vergleichbare Funktionalität. Ich muss sicherstellen können, dass ich da dich aufnehmen kann mit deinem Service, mit deinem Dienst. Okay. Heißt aber für mich, wenn ich verhindern möchte, wir bleiben mal beim Login, dass jemand umzieht, dann muss ich eigentlich an der proprietäres Angebot schaffen, dass es keinen vergleichbaren Dienst auf der Gegenseite gibt, der das darstellen kann. Das ist eigentlich die besondere Situation, die wir eigentlich auch heute schon haben. Fragt sich natürlich für mich, löst das jetzt wirklich das Problem oder könnte es das eher noch verschärfen, dass ich eigentlich nicht so frei wechseln kann und eigentlich der Login dadurch noch irgendwo stärker wird? Ich bin mal gespannt.
Gute Frage. Ja, also man muss jetzt auch sehen und die Frage wird schon auch die sein, was hat der Gesetzgeber bei Cloud Services vor Augen gehabt? Also im Erwägungsgrund 81 beim Datenverarbeitungsdiensten spricht er an Software as a Service, Plattform as a Service, Infrastructure as a Service. Bei Infrastructure as a Service ist es ja noch am leichtesten denkbar. Da spricht er dann im Erwägungsgrund 86 auch extra die Funktionsäquivalenz an. Ja, aber bei Produkten über die Storage as a Service spricht er auch an, je weiter die in einem Stack dann jeweils sind, umso schwerer wird es. Ja? Und da wird wahrscheinlich dann, und als Funktionsäquivalenz, eine Funktionsbetrachtung anzustellen sein. Ja? Und wenn es diesen einen Dienst nur einmal gibt, dann hast du ohnehin die Situation. Wo will er hingehen? Wenn ich aber den grundsätzlich gleichen Dienst, der den gleichen Job macht, zweimal am Markt finde und ich von dir nur nicht weg kann, dann spricht vieles dafür, dass die Aufsichtsbehörde das als Indiz dafür steht, dass du Hindernisse aufgebaut hast, die du abbauen musst, damit es möglich wird. Ja? Das Gesetz selbst regelt in Artikel 31 Ausnahmen von der Verpflichtung zum Angebot des Cloud-Switching und die laufen einfach, vereinfacht genau gesagt, darauf hinaus, dass du einen Dienst aufgebaut hast, den du für den einen Kunden aufgebaut hast. Nicht parametrisiert, ein bisschen customized, sondern wirklich einen Dienst, den du für einen Kunden gebaut hast, dann bist du komplett raus. Das würde ich, wenn man es auslegt, wohl als Indiz dahin werten, dass du unterhalb dieser Schwelle dir sehr schwer tun wirst, ein Argument zu finden, warum es nicht funktioniert. Denn Das muss man sich ganz kurz auch vor Augen führen. Der Artikel 6, der Artikel 23 des Data Acts ist ja für das Cloud Switching so ein bisschen die Generalklausel oder die Richtung vorgibt. Und der formuliert zwei Dinge. Keine vorkommerziellen, gewerblichen, technischen, vertraglichen oder organisatorischen Hindernisse aufzwingen. Mhm. Und jetzt kommt's. Und müssen solche Hindernisse beseitigen, wenn sie die Kunden daran hindern, zu wechseln. Ja, das heißt also, hier wird unter Umständen auch so ein bisschen die Situation entstehen, dass ich Dienste nivelliert werde basteln müssen. Und da sehe ich eher ein Risiko darin, wenn die Aufsichtsbehörde das zu extensiv handhabt, dass wir einfach eine innovationshemmende Situation haben. Ja? Mhm. Deswegen, aber wir wissen es einfach, wir wissen es noch nicht. Die Regelung, also in Kraft getreten ist sie vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren, anzuwenden ist sie jetzt noch nicht mal einen Monat. Ja, wir haben eigentlich noch nichts. Wir haben ja noch nicht mal eine Aufsichtsbehörde in Deutschland dafür. Ja, der nationale Gesetzgeber hat jetzt aktuell wieder einen Data Act Durchführungsgesetz, ein DADG, vorgeschlagen, also die Bundesnetzagentur soll es werden. Aber wir haben sie noch nicht mal. Ja? Mit wem sollte ich jetzt sowas mal besprechen? Gut. Alle anderen EU-Mitgliedstaaten, gleiche Regelungen, Auslegungen, Handhabung einheitlich funktioniert. Aber das war so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, wir bemühen uns drum. Auf Anbieterseite lege ich das eher restriktiv aus. Mal schauen, wie es runtergeht. Auf Nachfragerseite werden, also momentan wird es noch nicht gefordert, aber auf Nachfragerseite werden wir das recht nass vorstellen, fordern. Also das wird sich ausdiskutieren, auspegeln müssen.
Ja, ja. Ja, spannend. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird an der Stelle. Du hast es aber eben schon angesprochen. Klar, wir müssen auch über das Thema Kosten sprechen. Und insbesondere über diese kostenbasierten Gebühren, die da auch noch gedeckelt sein sollen. Du wolltest das Thema gerade schon aufmachen, deswegen lass uns einmal darüber sprechen, bitte.
Genau, also jetzt müssen wir bei den Kosten müssen wir uns unterscheiden. Also die Kosten sind ja im Data Act zweimal geregelt. Es sind einmal die Kosten geregelt beim Data Sharing im Zugang, wenn ich von meinem Dateninhaber verlange, die Daten an einen Dritten weiterzugeben, der dann irgendwas damit machen darf, dann dürfen Entgelte erhoben werden. Ja, dann darf man auch Geld mit verdienen, also man muss es nicht verschenken. Das sind die einen Kostenregelungen, die in Kapitel 2 oder 3 geregelt sind. Das ist das eine. Und das andere haben wir die Abschaffung der Wechselentgelte, sie heißen dann auch so, sie sind auch im Gesetz definiert. Die Definition lese ich nicht vor, weil sie mehr Fragen aufwirft, als sie löst, aufgrund der Formulierung. Und die sollen abgeschafft werden. Was sagt das Gesetz? Ab dem 12. Januar 2027 dürfen Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten für den Vollzug des Anbieterwechsels keine Wechselentgelte mehr erheben. Erste Diskussion ist, das noch dann zu erfolgende Löschen der Daten, darf ich ein Löschentgelt erheben? Das regelt das Gesetz nämlich gar nicht. Also vielleicht finden wir da noch eine Lücke. Hier wird auf null runtergefahren. Ja, das werden wir einfach an dem Punkt sehen bis dahin. Und genau genommen seit dem 11. Januar 2024 schon bis dorthin dürfen gemäßigte Wechselentgelte erhoben werden. Und das sind die Kosten, die dem Anbieter im unmittelbaren Zusammenhang mit dem betreffenden Wechsel entstehen. Und da findet jetzt genau die Diskussion statt, wie wir es überall können. Fallen Gemeinkosten mit rein? Fallen sie nicht mit rein? Was sind unmittelbar entstehende Kosten? Ja. Werden wir diskutieren und die Anbieter legen es großzügig aus und die Nachfrager werden es enge auslegen und ein Gericht wird es entscheiden.
Okay, ja, sehr schön, sehr schön. Dann schauen wir mal, auch wie sich das entwickeln wird.
Wichtig ist mir nur, Die Unternehmen werden gezwungen sein, also ich meine, das kostet ja Geld anyway. Ja, Ramp Down kostet Geld. Ich kenne Geschäftsmodelle, bei denen wahrscheinlich mehr da verdient wird beim Ramp Down als mit dem operativen Betrieb, die auch so gerechnet sind. Zum Teil haben wir Modelle, die so gerechnet sind, wenn die Verträge, also dass die Ramp Down-Kosten über den Lauf der Zeit abschmelzen. Ja, das sind alles Dinge, die ich mir jetzt mal gut anschauen würde. Und ich darf es ab dem 12. Januar 27 nicht mehr. Das heißt, ich muss mir überlegen, vielleicht muss ich das allgemein einpreisen, dann steigen die Kosten insgesamt. Ist vielleicht auch fair, aber möglicherweise ist es nicht so schlau, das dann so zu machen, zu sagen, oh, wir verzichten auf die Wechselentgelte, Geld aber hochrechnen auf 24 Monaten Laufzeit, erheben wir genau dieselbe Summe mehr. Ja, das ist so ein bisschen der Autobahnmaut-Trick. Wir erheben eine Autobahnmaut und geben sie den deutschen Bürgern über die Steuer wieder zurück und sind dann total überrascht, dass ein Gericht ums Eck kommt und sagt, der Trick ist aber ein schlechter Taschenspielertrick.
Ja, das ist leider immer, wenn man versucht, über eine Regulatorik, über die Politik, sage ich mal, die Dinge irgendwie zu verteilen oder zu steuern. Das will ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen an der Stelle, aber deswegen meine ich auch, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil, ja, wie du schon sagst, ne, linke Tasche, rechte Tasche. Ich glaube, was als Unternehmen, wenn ich jetzt mich damit auseinandersetzen muss, das umzusetzen, was auf jeden Fall wichtig ist, ist auch bei dem Punkt davor mit dem Switching, ich muss einfach eine gewisse Wechselfähigkeit sicherstellen und ich muss noch genauer hinschauen als vorher, in welche Abhängigkeit mich ich gegebenenfalls bewege und was das kostentechnisch bedeutet. Ja, und das war vorher auch schon so und ich glaube, das wird jetzt einfach nochmal dadurch auch nochmal ein Ticken wichtiger.
Ich bin ein bisschen gespannt. Also wir, wenn man jetzt aus Nachfrageseite betrachtet, also ich berate ja ohnehin immer, das hat mein Familienrechtler während des Referendariats erklärt, Verträge werden in guten Zeiten für schlechte Zeiten gemacht. Mhm. Die schlechte Zeit in jedem Vertrag, zumindest wenn ein Service eingekauft wird, die Beendigung der Situation. Das heißt, ich bin sehr wohl immer gut beraten, sicherzustellen und mir gut anzuschauen, wie es an dem Punkt dann einfach läuft. Und ich denke, es wird ein bisschen vergleichbar für die Kunden, aber ob sie damit so viel gewinnen, ist eine andere Frage. Mhm.
Danke. Ich würde gerne ein wenig den Horizont erweitern. Ja, es ist ein EU Data Act, aber wer über einen EU Data Act spricht, der muss natürlich auch über einen US Cloud Act sprechen. Oder was heißt, wer muss? Es passiert halt eben oft und wir hören da immer wieder eine Fragestellung, die da lautet, dass deutsche Unternehmen mit US-Geschäft gegebenenfalls zwischen dem EU Data Act stehen und dem US Cloud Act und ob sie jetzt, wenn ein US-Gericht Datenzugang fordert, das irgendwie der Data Act verbieten könnte. Ich glaube, das muss man mal wirklich klarstellen und mal richtig stellen, was greift hier eigentlich? Aber vor allen Dingen, und das wäre meine Anschlussfrage an dich auch noch, wie unterstützt mich gegebenenfalls der Gesetzgeber? Warum? Weil wir ja gerade in dieser Diskussion über die digitale Souveränität nochmal gelernt haben, auch wenn ich ein US-amerikanisches Unternehmen im Cloud-Bereich in Europa habe, so ist da oft jetzt die klare Aussage gekommen, verlangt die US-Regierung von uns eine Datenherausgabe, dann werden wir dem Folge leisten. Das möchte ich gar nicht mit dir vertiefen. Da möchte ich nur wissen von dir, siehst du deine Möglichkeit, dass uns der Gesetzgeber schützt? Aber nochmal ganz klar, muss ich mich jetzt als deutsches oder europäisches Unternehmen zwischen dem EU oder Data Act, US Cloud Act da entscheiden?
Nö.
Nein.
Das war jetzt zu einfach, oder? zu klar. Also die Diskussion ist so ein bisschen die Fortsetzung der Diskussion US Cloud Act versus EU DSGVO, EU Datenschutzgrundverordnung. Da macht das Sinn. Kommen wir gleich nochmal kurz drauf zurück. Aber nur wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Der US Cloud Act regelt vereinfacht die Verpflichtung von US-Unternehmen, die Beschaffung von Daten, die gewünscht werden bei deren US, also bei deren EU-Tochtergesellschaft. Das ist jetzt sehr, sehr rudimentär beschrieben. Das ist eine Pflicht, die trifft. Das ist keine Pflicht, die deutschen Unternehmen trifft, weil sie die dann auch ignorieren könnten, theoretisch. aber dann fahren wir halt nie wieder in die USA als Geschäftsführer. Also deswegen ein bisschen relativiert. Aber da haben wir das, dieses Exit-Spiel. Aber was haben wir mit dem Data Act? Der Data Act regelt im Kern zwei Dinge. Ja, nämlich den Zugang des Nutzers zu seinen Daten im IoT-Umfeld. Da entsteht kein Sperrverhältnis zum US Cloud Act. Ja, der US Cloud Act verlangt die Herausgabe von Daten und der Data Act regelt den Zugang zu Daten, aber verhindert nicht für Dritte den Zugang zu Daten, sondern der Data Act regelt in dem Punkt wirklich etwas, was wir nicht haben, du musst mir meine Daten geben oder du musst meine Daten auch an einen Dritten geben, du darfst nicht monopolistisch auf meinen Daten glucken. Ja? Da ergibt sich kein originäres Spannungsverhältnis zum Cloud Act. Auch beim Cloud Switching. Du kannst mit du kannst von Cloud Service Anbieter A zu Cloud Service Anbieter B ohne Wechselentgelt wechseln und das muss dann bei B funktionsäquivalent funktionieren wie bei A. Da habe ich auch keine originären Konflikt zum US Cloud Act. Ja? Also das haben wir einfach nicht, weil die sich nicht entgegenlaufen. Dass im Data Act Data drinsteckt, ja, hat nichts mit der General Data Protection Regulation, also der GDPR zu tun. In beiden steckt zufällig der Begriff Data mit drin. Und Achtung, tatsächlich zufällig, denn die Datenschutzgrundverordnung, GDPR, definiert personenbezogene Daten, aber der Data Act definiert Daten anders. Ja, also man hat selbst diese gleichen Aufhänger Daten oder Data, aber es meint Verschiedenes schon und wir haben einfach dieses Spannungsverhältnis nicht. Klar, Data Act sagt überall, das Datenschutzrecht bleibt unberührt und muss zu beachten. Stimmt. Das originäre Spannungsverhältnis zwischen US Cloud Act und GDPR, Datenschutzgrundverordnung, besteht. Das bleibt auch bestehen. Das gilt im Zweifelsfall auch für Daten, die unter den Data Act fallen, aber zwischen Data Act zwischen Data Act und US Cloud Act haben wir kein natürliches Spannungsverhältnis.
Sehr schön. Dann hoffe ich, dass das jetzt ein für alle Mal beantwortet ist. GDPR ist auch ein guter Übergang. Ich würde gerne mal über Nachbarn von uns sprechen, die ein bisschen näher sind als die USA. Das ist die UK. Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz eine Einordnung zugeben, weil da gibt es ja jetzt kein Äquivalent zum Data Act. Ja, jetzt bin ich vielleicht ein deutsches Unternehmen, habe aber auch Geschäft in UK. Gibt es da etwas, wo eine Empfehlung von dir, worauf sollte ich da achten, was so einen gemeinsamen Nenner angeht, was den Ansatz
Genau, betrifft? Also wir haben so datenschutzrechtlich haben wir jetzt da weniger Probleme, weil wir ja hier diesen Angemessenheitsbeschluss haben. Das heißt, momentan gehen wir ja noch davon aus, dass in UK das gleiche Datenschutzniveau herrscht. Das heißt, wenn ich Daten aus der EU nach UK geben will, habe ich keine größeren Herausforderungen unter der Datenschutzgrundverordnung. Das ist sozusagen eins. Nur mal Vereinfachungsgründen es so dargestellt. Insofern haben wir da auch keine Spannungsverhältnisse. Spannender könnte es für Unternehmen werden, wenn sie die Situation haben, dass sie Daten haben, die nach dem UK Privacy Law oder Data Protection Law geschützt sind, die sie aber nach dem Data Act teilen müssen. Mhm. Ja? Da kann tatsächlich ein Konflikt zwischen UK-Datenschutzrecht und EU-Datensharing-Pflicht entstehen. Das ist tatsächlich denkbar und da hat man dann tatsächlich auch die Situation, dass der EU-Data Act eigentlich keine Rechtsgrundlage oder kein Rechtsrahmen ist, der vom UK-Privacy Law zwingend berücksichtigt werden müsste. Da haben wir eigentlich mal so ganz umgekehrt die Situation, die wir uns immer vorstellen, dass wir viel strenger sind als die anderen und deswegen sind wir eigentlich viel besser. Hier kann es tatsächlich mal passieren, dass es andersrum läuft. Hätten wir aber beispielsweise bei der Schweiz auch. Ja, also die Schweizer, angemessenes Datenschutzniveau haben wir da, die haben die DSGVO praktisch übernommen. Und jetzt pass auf, nach Schweizer Datenschutzrecht sind juristische Personen auch geschützt. Bei uns sind ja nur natürliche Personen geschützt. Das heißt, gerade in der Schweiz kann es dir viel schneller mal passieren, dass du Daten hast, die du nach dem EU Data Act vielleicht sharen musst, die aber durch das Schweizer Datenschutzrecht geschützt sind, und dann hast du dieses Spannungsverhältnis da. Darauf muss ich achten, wenn ich grenzüberschreitend außerhalb der EU tätig bin.
Okay. Ich denke, das wird sogar schon meine nächste Frage mich beantworten, denn die fand ich auch spannend, die hatte ich selber gar nicht auf dem Schirm, wenn ich nach China jetzt schaue. Da gibt es ein, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es richtig ausspreche, PIPL, also das ist wohl strenger als GDPR. Da würde mich interessieren, oder ganz kurz nur, siehst du das ähnlich wie bei UK? Also ist das die gleiche Sicht, auch wenn es China ist? Ist natürlich nochmal ein anderer Markt, eine andere Größenordnung? Oder hast du da eine andere Sicht drauf, wenn es um China geht?
Also das Problem bleibt das gleiche. Ja? Mhm. Man kann es sogar noch weiter abstrahieren. Immer, wenn ich im EU-Ausland ein Recht habe, dass die Daten, die ich nach dem Data Act sharen muss, stärker schützt als oder überhaupt schützt im Gegensatz zum Inland, habe ich ein Problem. Ja? Mhm. Weil ich dagegen verstoße. Zum PIPL, dem chinesischen PIPL, bin ich mal vorsichtig zurückhaltend, weil die anders als UK und anders als die Schweiz, die wir uns ja gerade eben betrachtet haben, zum Verständnis des Datenschutzes ganz anderes Grundmodell haben. Also es ist gedanklich nicht vergleichbar. Deswegen halte ich da mal die Füße still. Aber die Grundüberlegung ist immer die man immer vor Augen haben muss, wenn ich nach Data Act Daten teilen muss, die einen Bezug zu einer Rechtsordnung haben außerhalb der EU und nach dieser Rechtsordnung geschützt sein können, kann auch ein Geschäftsgeheimnisschutz sein, ja, muss gar nicht Privacy Law sein, dann habe ich ein Problem nach dem ausländischen Schutzrecht.
Okay. Ja, danke. Danke für die Einordnung. Und ich fasse den Rahmen jetzt wieder ein bisschen kleiner. Ich ziehe die Grenzen wieder ein bisschen kürzer. Wir konzentrieren uns jetzt wieder ein bisschen mehr auf die EU und Deutschland an der Stelle. Du hast es eben schon gesagt, die Bundesnetzagentur wird vermutlich, oder ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon Gesetz, zuständige Behörde sein in Deutschland, wenn es um das Thema Data Act geht, also das zu überwachen. Ich würde gerne ein bisschen in die Richtung kommen, ich nenne es mal Handlungsempfehlungen. Ja, also was würdest du tun? Da wäre meine Frage, was glaubst du, wo so jetzt nach Inkrafttreten dieser Regulierung die Aufsichtsbehörden da genauer hinschauen werden? Oder anders gesprochen, wo sollte ich, wenn ich das jetzt umsetzen muss, vielleicht meine Prioritäten setzen, damit ich meine Ressourcen richtig nutze und einsetze an der Stelle?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen beim Data Act. Also bin da immer schnell mit schnellen Actionplans eigentlich dabei. Wir müssen beim Data Act zunächst mal unterscheiden, bin ich im Bereich des Cloud-Switching? Ja? Mhm. Da würde ich tatsächlich sagen, ich muss mir erstmal meine Dienste anschauen, dann muss ich tatsächlich für mich hinterfragen, gleiche Dienstart, Funktionsäquivalenz, Ausnahmeregelung. Dann würde ich allerdings den Fokus erstmal darauf legen, dass ich einen Kunden, der unter den Rahmenbedingungen wechseln will, auch das tatsächlich ermöglichen kann. Ja, ich muss Verträge anpassen, ich brauche Hinweis und so weiter und so fort, aber wenn ich noch gar nichts habe, würde ich mich darauf fokussieren, es ermöglichen zu können, wenn es passieren soll. Mhm. Ja, denn die Ausrede, es geht nicht, ist schwer. Dass man dann vielleicht sagt, gut, es gibt doch kein Geld oder wir diskutieren nochmal über Geld, das eine. und vertragliche Regelungen hin und her auch. Also da kann man ja am Ende des Tages kulant sein. Nur bei Technik kann ich nicht kulant sein. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das heißt, hier würde ich den Augenmerk tatsächlich auf den Bereich der technischen Seite legen. Schmerzt mich als Jurist immer total, weil eigentlich der Vertrag das Wichtigste überhaupt ist. Aber Schwamm drüber, wenn ich es möglich machen kann, ist das Ärgerpotenzial erstmal am kleinsten. Was beim Cloud-Switching? Bei dem Zugang zu Daten muss man jetzt sehen, die Regelung über Data Access by Design, also der eigene Zugang nach Artikel 3, für die Regelung gibt es erstmal noch eine weitere Übergangsfrist, ja, weil der Gesetzgeber auch gesehen hat, das muss in die Geräte eingebaut werden. Ja, das ist nicht so, dass ich es mal in eine Schnittstelle außen dran, sondern das muss tatsächlich integriert werden. Deswegen haben wir da nochmal einen weiteren Übergangszeitraum. Da würde ich jetzt aber mal Gas geben. Ja? Ja. Habe ich zwar noch 12 Monate, aber 12 sind es, aber da muss auch ein bisschen was passieren. Das ist nicht so leicht. Deswegen habe ich momentan ja in erster Linie die beiden Regelungen, die ich jetzt in Anführungszeichen mal als Ausleitung in Echtzeit und kontinuierlich betrachte. Das heißt, entweder an den Nutzer selbst in Echtzeit und kontinuierlich oder auf dessen Verlangen an einen Dritten in Echtzeit und kontinuierlich. Und da sehe ich das genauso. Ich fokussiere mich jetzt erstmal darauf, wie kann ich das machen? Vielleicht auch erstmal mit einem Workaround oder mit der von dir angesprochenen und mit der REST-API, ob die dann insgesamt funktioniert, weiß ich nicht. Oder ich schaue es mir an und komme zu dem Ergebnis, und deswegen muss ich es mir technisch anschauen, dadurch wird die Sicherheit des Produkts gefährdet. Mhm. Dann habe ich auch erstmal ein Aber, denn das sagt der Data Act auch, die Sicherheit des Produkts geht vor. Ja? Auch hier kümmere ich mich in erster Linie mal um die technische Seite, denn aus einem das geht nicht. Bei unserem Produkt geht es generell nicht. Dann funktioniert das Produkt sicher nicht mehr sicher. Ja, das sind Argumente, die sind einfach handfest. Ja, die sind einfach tatsächlich. Wenn ich dann weiß, was ich kann und wie ich es kann, dann habe ich eine Gesprächsgrundlage mit demjenigen, der es haben möchte. Da muss der aber auch noch ein paar Neudeutsch Requirements erfüllen, damit das überhaupt funktioniert. Denn wenn ich nur sozusagen einen Zugang über eine REST-API ermögliche, muss der ja auch noch andocken können. Ja? Und dann ist der nächste Schritt natürlich, und das sollte parallel dazu passieren an der Stelle, also insofern ein mehrstufiger Actionplan, parallel, das werden andere Arbeitsgruppen machen, mal die Sensibilität der Daten unter dem Aspekt Schutzbedürftigkeit, Geheimnisschutz, Geschäftsgeheimnis, Betriebsgeheimnis und so weiter und so fort, überlegen. Und dann, wenn ich das habe und mir damit mal die Karten gelegt habe, wo ich überhaupt stehe und was ich kann, dann fange ich mal an, die Vereinbarung zum Schutz zu stricken und so weiter und so fort. Also, wer noch nichts hat, nicht in blinde Hektik verfallen, denn Daten, die man rausgegeben hat, Geschäftsgeheimnisse, die man rausgegeben hat, die kriegt man nicht mehr wieder. Punkt. Mhm. Ja, deswegen erstmal sich selbst die Karten legen. Ja, das kann bedeuten, dass man Ärger kriegt mit der Bundesnetzagentur. Das kann sein, dass man verklagt wird. Das kann sein, dass man Schadensersatz zahlen muss. Es kann sein, dass es unlustig wird. Geschenkt. Ja, dann hätte man vor 18 Monaten anfangen müssen. Aber hätte Fahrradkette. Deswegen, nur weil der Anwendungsbeginn erreicht ist oder überschritten ist, gibt es ja auch nochmal Abstufungen in Artikel 50, was wann gilt, nicht in blinden Aktionismus verfallen, man muss es ja auch so sehen. Selbst wenn ich es kann und es nicht verhindern darf und es herausgeben muss, dann ist es doch sinniger, das strukturiert und sinnvoll aufzubauen, als jetzt eine Quick-and-Dirty-Lösung zu haben, die rumpelt, und das Ganze dann nochmal zu machen und dann richtig zu machen. Ja? Ja. Kostet auch Geld. Und wenn ich es so halblebig gemacht habe und damit nicht in Echtzeit und kontinuierlich, habe ich den Anspruch auch nicht erfüllt. Gut, da habe ich gezeigt, ich habe mich bemüht. Aber dann kann man immer noch sagen, nicht rechtzeitig. Also deswegen Ruhe bewahren. nicht schlafen, also nicht mit verwechseln mit, ich lege mal die Hände mal nochmal in den Schoß und wenn der Druck groß genug ist, ja, das kann man immer noch machen, wenn man dann, wenn der Druck kommt, auch Schnipp sagen kann, ich kann morgen früh, haben wir schon alles da, was anderes, aber Ruhe bewahren, Ruhe drin haben, sich die Karten legen, sich die Technik anschauen, was habe ich, was kann ich machen, was muss ich machen und wie schütze ich mich. Das sind die Punkte an der Stelle. Leider nicht die juristischen Dinge zuerst, das schmerzt mich, aber ich nehme das mal so hin.
Dass man die Hände nicht in den Schoß legen darf und kann, ich glaube, da hat die EU auch mit, wenn ich mich nicht täusche, Strafen bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des globalen Umsatzes eine ausreichend große Motivation geschaffen. Was ich an deiner Aussage aber sehr gut finde, ist...
Möchte ich noch eins anbringen? Ja. Die Sanktionen klingen ja so ähnlich wie DSGVO-Sanktionen. Ja? Also da haben wir ja jetzt nicht so die explosionsartigen, mega heftigen, ständigen Bußgeldeinschläge gehabt. Diese Erfahrung aus der Datenschutzgrundverordnung würde ich nicht eins zu eins auf Data Act und Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde übertragen. Ja, also das nur mal vorweggeschickt. Das ist ein anderes Gesetz und das ist eine andere Aufsichtsbehörde. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist signifikant größer.
Das ist nochmal ein guter Hinweis, weil diesem Trugschluss könnte man ja erliegen, dass man sagt, so schlimm wird es nicht kommen. Darauf würde ich mich also nach deiner Aussage nicht verlassen. Aber was ich auch nochmal ganz klar sagen muss, du hast eben was sehr Wichtiges und Schönes an der Stelle gesagt. Security, ich drück's mal etwas flapsig aus, Security schlägt da API, ja. Also wenn die Sicherheit gefährdet wird, dann hat das eben Vorrang statt einer komplett durchdeklinierten, vielleicht technischen Umsetzung oder sowas. Also das finde ich gut an der Stelle. Ich würde dann gerne ein bisschen das Fahrwasser des Risikos durch so eine Strafe verlassen. Ich rede nämlich gerne im Kontext auch von so einem AI-Act, gerne auch von Chancen. Und du hast eben auch das Thema beleuchtet der Interoperabilität. Und wir haben es ganz am Anfang einmal gesagt und deswegen ist es wahrscheinlich auch mit Blick auf die Zeit gleich ein guter Beginn eines Abschlusses unserer Folge. Und das ist nämlich die Möglichkeit, durch das Bereitstellen von Daten vielleicht auch Geschäftsmodell Innovationen durch diesen Datenzugang zu fördern. Ich habe es zwar auch, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal wieder ein Risiko ist, dargestellt, naja, wenn ich meine Daten rausgebe, könnte es ja sein, dass jemand auf Basis meiner Daten oder sagen wir besser gesagt der Daten, die ich als Unternehmen generiere, ein Konkurrenzprodukt zu mir aufbaut.
Das ist nicht zulässig.
Das wunderbar, verbietet, klare Aussage.
Das verbietet der Data Act, also der Data Act, regelt beispielsweise auch das an die Gatekeeper. Du kannst es gar nicht verlangen, dass an die Gatekeeper, an die großen Player nach Digital Markets Act Daten herausgegeben werden, weil die sind schon groß genug, die braucht man nicht mehr zu unterstützen. Regelt der Data Act auch explizit, aber er regelt auch explizit, dass die Daten nicht verwendet werden dürfen, um den Verpflichteten, jetzt sage ich mal, in seinem Primärmarkt Wettbewerb zu machen. Ja, ist natürlich immer die Frage, wie beweise ich es, wie verhindere ich es dann tatsächlich? Ja, aber das will das Gesetz explizit nicht, es verbietet es auch. Ja, und dementsprechend wird es dann auch Wege geben, es zu verhindern, wahrscheinlich dann eben auch über den Weg der Gerichte. Also das ist nicht gewollt. Die Geschäftsmodelle sollen sich sozusagen im Sekundärmarkt entwickeln können. Das ist
das. Heißt im Umkehrschluss, wir können wahrscheinlich in einem Sekundärmarkt eigentlich aus Konsumentensicht wahrscheinlich jetzt vielleicht auch noch mehr Angebote oder neue Dienstleistungen, Services irgendwie vielleicht erwarten auf Basis dieser Daten, die ich generiere, durch ein Unternehmen verarbeitet werden, dann nach draußen gegeben werden. Also ich stelle mir das so vor, für irgendeines meiner Geräte, Fahrzeuge, was auch immer, darf ich vielleicht zukünftig Produkte erwarten auf Basis meiner Daten, die es so bisher nicht gab. Verstehe ich das richtig? Ist das eine Chance? Ja, vielleicht?
Das ist die Überlegung, das schließt sich wieder zu diesen 270 Milliarden, die wir vorher angesprochen haben. Ja, das ist so ein bisschen die Überlegung, dass eben die Möglichkeit entstehen soll, dass mit den Daten nicht nur die eigentlichen Services, die Sekundärservices substituiert werden, sondern sich tatsächlich auch innovativ dort neue Dinge entwickeln können, die derjenige, der die Daten primär generiert, also der sie als Dateninhaber hat, gar nicht entwickeln kann, nicht entwickeln will, was auch immer, dass die tatsächlich im primär-sekundärmarkt ist nicht ganz richtig, das muss man ganz klar mal ganz kurz sagen, aber ein Bild dass eben hier ein Aftermarket besser entsteht. Das ist die Zielsetzung. Da in 2 Jahren 270 Milliarden. Gut, das sehe ich noch nicht ganz, aber das ist die Idee, die man hatte. Ich glaube auch, dass man das so sehen muss. Es ist ja tatsächlich auch so, dass die Unternehmen das insofern auch als Chance sehen können, weil möglicherweise zu ihren Produkten andere Services mit angeboten werden, die ihre Produkte überhaupt erst attraktiver machen. Gab es ja in der Vergangenheit immer mal wieder, dass eigentlich Primärprodukte erst durch Sekundärleistungen dann spannend wurden. Ja, ein Smartphone ohne großen App Store mit Angeboten von Dritten ist auch nur ein Telefon. Dann. Also insofern ist das schon eine Chance. Kann aber auch sein, dass beispielsweise jemand, der in einem Primärmarkt tätig ist, da weniger erfolgreich ist, aber dafür im Sekundärmarkt tatsächlich hervorragend ist, dass der tatsächlich ein ganz anderes Geschäftsfeld noch zusätzlich mitentwickelt. Also insofern kommt da schon Bewegung rein und deswegen vielleicht auch nochmal der Rücksprung, mit dem ich vorher angefangen habe. Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes beginnend in den 90er Jahren, das richtig in den Nullerjahren auch. Da sind ja auch viele neue Geschäftsfelder entstanden. Ich rede jetzt nicht vom Klingeltonmarkt, ja, aber das war auch zeitweise ein Markt, den man hatte, dass die sich verändern, ja. Aber in dieser Öffnungsphase sind neue Geschäftsmodelle entstanden, erfolgreiche Geschäftsmodelle. Es ist Geschäft generiert worden, es sind Services angeboten worden. Manche interessiert heute niemand mehr aus anderen Gründen, aber es lag nicht an der Wechselmöglichkeit.
Ja. Ja, lassen wir das mal auf uns zukommen. Ich bin gespannt, welches vielleicht erste größere Startup sich dem Thema annimmt und da vielleicht wirklich ein spannendes Geschäftsmodell umsetzen wird. Ich würde dir gerne noch vielleicht zwei Fragen zum Abschluss stellen. Was ist aus deiner Sicht, wenn es aus der Beratungspraxis heraus, dieser eine Fehler, den man bei der Umsetzung einer solchen Regulierung machen kann oder immer wieder macht? Was ist so das eine, wo du sagen würdest, bitte nicht schon wieder?
Ja, genau, also ich kann es technisch nicht beurteilen, ja, deswegen, aber dieses, was wir sehr häufig haben, dieses, ich habe es gelesen und ich habe es verstanden. Ja, das ist dieses typische, ich lese das Gesetz aus meinem Selbstverständnis heraus und ich lese darin, was ich lesen möchte. Das ist ein wahnsinnsgroßer Fehler, denn der führt dazu, dass hier tatsächlich dann jetzt überspitzt formuliert, in die falsche Richtung gebaut wird. Ja, zu niedrig, zu hoch, was auch immer. Also dieses, ich habe das Basiswissen mit dabei. Der klassische Bias in der Psychologie, aber im KI-Umfeld sagt man auch der Bias. Also aus seiner subjektiven Betrachtung heraus zu interpretieren, also was ich schon eine lustige Diskussion dazu führte, was ein Wechselentgelt ist, wo man mir gleich sagt, ja, ein Wechselentgelt, ja, kann man machen, aber oder auch exportierbare Daten sind definiert, also da ist so viel definiert, Testdaten, also da ist so viel mit drin, bei dem dann viele Leser, gerade eben die ran wollen, sehr schnell, und das passiert vor allem dann, deswegen sage ich, Eile mit Weile, wenn der Druck da ist, weil dann ist die Zeit zur Selbstreflexion, dann kann man auch nicht diskutieren, dann muss man ja. Deswegen, der größte Fehler ist immer der, einen solchen Rechtsakt einfach zu lesen mit dem Anspruch, ich weiß, was es bedeutet.
Okay. Dann die letzte Frage an der Stelle. Denken wir mal so in 90 Tagen, also im Zeitraum von 90 Tagen, versuch mal jetzt so ein CTO zu sein. Was solltest du, was ist da deine Empfehlung innerhalb so der ersten 90 Tage jetzt nach Inkrafttreten? Womit sollte ich mich befassen? Organisatorisch vielleicht? Was für Maßnahmen? Was wärst du dein Schlachtplan für die ersten 90 Tage? Du hast ja eben schon gesagt, Eile mit Weile, nichts tun, genau, ist keine Option.
Mein Schlachtplan ist, wenn wir jetzt von ausgehen, die ersten 90 Tage jetzt in Kraft getreten vor 18 Monaten, die habe ich mal einfach liegen lassen und so beim Anwendungsbeginn fällt mir auf, ups, und dann erzählt mir der Anwalt, pass auf, die Übergangsfrist fängt nicht an, die ist jetzt 18 Monate her und abgelaufen. Und jetzt brauche ich 90 Tage Actionplan, weil ich keine 18 Monate habe. Also nehmen wir mal das Szenario ist. Ja. Ich würde genau dasselbe machen, was ich vor 18 Monaten gemacht hätte. Nur intensiver, schneller, also mit mehr Manpower. Ich würde mir anschauen, ausgehend vom Gesetz, falle ich in den Anwendungsbereich rein, was habe ich, ja? Was habe ich technisch? Muss ich überhaupt die Pflichten erfüllen? Ja, kann man fast schon antizipieren und sagen, ja. Und dann würde ich mich sehr intensiv beschäftigen mit dem Wie. Ja, das würde ich machen. Und das würde ich nach Möglichkeit nicht nach 90 Tagen, sondern nach den ersten 30 Tagen geklärt haben. Wie geht's überhaupt? Dann vielleicht noch mal 30 Tage. Geht's so sicher? Und dann die letzten 30 Tage mir überlegen, wie bastel ich es drumherum und wie weit will ich eigentlich gehen. Also das ist das, was ich eigentlich vorher schon sagte, sich erstmal selbst die Karten zu legen, technisch, aber vor allem auch in Bezug auf den Schutz der eigenen Assets, sowohl unter dem Aspekt der IT-Sicherheit als auch unter dem Aspekt des Intellectual Property und eben immer die Ruhe bewahren. Ja? Die 90 Tage in drei Happen einteilen, aber mit demselben Fahrplan, den ich habe. Als erstes würde ich mir, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt ja ganz viele Umsetzungsanbieter, die ganz viele tolle, lustige Sachen schon im Netz stehen haben, die auf 18 Monate gestreckt sind. Das würde ich mal auf 90 Tage stauchen. Ja. Und dann versuchen, davon ein Drittel umzusetzen.
Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Jens, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank. Das waren einige Fragen, an denen wir vorbeigekommen sind. Wenn ich ehrlich bin, es gab hier und da noch ein paar mehr. Mal schauen, vielleicht machen wir im Nachgang irgendwie nochmal was in textueller Form, wenn wir es noch veröffentlichen. Ja. Ich gehe auf jeden Fall heute schlauer raus, als ich reingegangen bin, so wie es auch beim AI-Act im Frühjahr war, als ich dich beim Tech Writers Festival habe erleben dürfen. Vielen Dank für deine Zeit und danke sehr.
Ja, danke für die Gelegenheit und die Fragen. War nett dabei gewesen zu sein.